die Presse.
Mein Name ist Anna Wallner, ich melde mich aus dem Studio der Presse und Sie hören, was wichtig ist am 2. Juni. Ja, bereits am 25. März hat der Oberste Gerichtshof ein Urteil in der sogenannten Buwok-Causa gefällt und damit die erstinstanzliche Haftstrafe für den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser von 8 auf 4 Jahre halbiert. Am Montag nun hat der 56-Jährige seine Haft in der Justizanstalt Innsbruck angetreten, die man im Tiroler Volksmund übrigens auch Ziegelstadl nennt. Ja, und das alles wirft nun viele Fragen auf. Unter anderem jene, wie der ehemalige Mr. Null-Defizit aus der ersten schwarz-blauen Regierung Anfang der Nullerjahre, der übrigens auch einmal die Titelseite von Vanity Fair geziert hat, ja, wie der nun den Haftalltag erlebt. Und ob er nicht bald von der neuen Fußfesselregelung profitieren könnte, sobald die in Kraft tritt. Besonders viele Fragen zu KHG, wie man ihn ja auch nennt, bekommt dieser Tage mein Kollege Manfred See, den Sie, wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, sicher bereits kennen. Er ist unser Gerichts- und Justizreporter und heute mein Gast. Er hat mir erzählt, die zwei Fragen, die er bisher am häufigsten gestellt bekommen hat, lauten: Wann kommt Grasser wieder aus dem Gefängnis heraus? Und was gibt's im Häfen zu essen? Schon spannend, was die Menschen so interessiert, oder?
Ja, das finde ich auch erstaunlich, aber ich will natürlich die Antworten den Leuten nicht vorenthalten, ganz im Gegenteil. Vielleicht kurz zum Essen. Es ist üblich in den Haftanstalten, dass die Häftlinge selber kochen. Ja, das heißt also, Grasser könnte, wenn er sich für die Küche meldet, auch sich sein eigenes Essen kochen. Und auch die Essensausgabe wird von den Häftlingen selber durchgeführt, natürlich unter Aufsicht der Justizwache. Die Kost ist vergleichbar mit Bundesheerkost, also es ist durchaus essbar. Abends gibt es manchmal kalt, manchmal warm. Wenn es kalt ist, gibt es ein Wurstbrot oder ein Käsebrot. Also es ist meines Erachtens wenig spektakulär, aber ich nehme an, die Leute haben vor Augen das Bild: Grasser in Capri sitzt am Meer, diniert in einem Nobel-Italiener, und jetzt sozusagen der große Unterschied, jetzt ist es nur noch Hefenkost.
Es ehrt dich, dass du diese Frage jetzt auch hier noch einmal beantwortet hast. Mich interessiert die Frage nämlich eigentlich nicht so besonders, gebe ich zu. Ich habe nicht so ein großes Interesse an Hefenkost. Lass uns vielleicht noch einmal, bevor wir die zweite Frage beantworten, ganz an den Anfang zurückkehren. Vielleicht nicht an den Anfang, weil wir wissen ja, dieses Verfahren ist eines der längsten in der Zweiten Republik mit mehr als 16 Jahren, sondern einfach nur an das Urteil vor einigen Wochen. Wieso sitzt Grasser jetzt für 4 Jahre in Haft?
Wegen Untreue, weil er an einer zu Unrecht geflossenen Provision im Rahmen der Buwok-Privatisierung auch einen Teil von dieser Provision kassiert haben soll. Ja. Ganz einfach, er war als Finanzminister dafür zuständig, dass Bundeswohnungen in großem Stil, in Bausch und Bogen verkauft, also privatisiert werden. Und im Rahmen dieses Verkaufes hat sich ein Käufer gefunden, der gesagt hat: Wenn ihr mir den Verkauf, wenn ihr mir den Deal zuschanzt, dann lasse ich mir das was kosten, dann zahle ich Provision. Und der Vorwurf ist, und mittlerweile nicht nur der Vorwurf, sondern auch das rechtskräftige Urteil: Grasser habe mitgewirkt an diesem Deal und einen Teil der Provision in die eigene Tasche fließen lassen.
Das heißt also, wir wissen seit einigen Wochen, das ist ja keine große Neuigkeit, dass es dieses Urteil gibt. Es ist auch rechtskräftig, er muss für 4 Jahre in Haft. Jetzt ist für mich die spannende Frage gewesen, es war ja auch schon seit Tagen und Wochen spekuliert, wann muss er diese Haft antreten. Vielleicht kurz zur Erinnerung, warum Innsbruck? Weil er dort in Tirol Hauptwohnsitz gemeldet ist. Das heißt, es ist das nächstgrößere oder nächstgreifbare Gefängnis.
Das Wohnsitzgefängnis,
genau,
sozusagen.
Aber was mich gewundert hat, ist, warum man da keinen konkreten Tag wusste. Es war noch, glaube ich, ein paar Stunden bevor dann bekannt wurde, dass er die Haft angetreten hat, war die Rede von rund um Pfingsten muss er einrücken, um das jetzt so im Bundesheersprech zu sagen. Und es war jetzt dann doch schon am Montag. Wie wird das entschieden und wieso wird das dann eigentlich recht?
Es ist gesetzlich geregelt, dass zunächst das Urteil, das der OGH spricht, verschriftlicht wird. Also wird mündlich verkündet, wird dann auch in öffentlicher Verhandlung erklärt. Und da muss sich noch jemand aus dem Fünf-Richter-Senat hinsetzen und das Urteil schreiben. Es dauert eine Zeit lang, darf auch nicht zu lang dauern, dann wird dieses schriftliche Urteil den Verurteilten übermittelt und dann schreibt das Erstgericht eine Aufforderung zum Haftantritt, also zum Antritt der verhängten Freiheitsstrafe bei Grasser 4 Jahre. Und ab Zustellung dieser Aufforderung hat man dann einen Monat Zeit, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Das heißt tatsächlich seine Sachen zu packen, Zahnbürste und so weiter und wirklich dann dorthin zu gehen zur Haftanstalt und zu sagen, so, hier bin ich trete meine Strafe
an. Das heißt also, dass es wirklich die Entscheidung des Beschuldigten, des Verurteilten, wann er dann innerhalb dieses Monats antritt.
Naja, er kriegt die Aufforderung und sagt, binnen eines Monats muss er antreten, genau.
Also das heißt also, es war gestern aus, am Montag dann offenbar seine überlegt, Entscheidung.
Ja, vielleicht das Wochenende verbringe ich noch im Kreise meiner Lieben und am Montag sozusagen Arbeitstag, jetzt geht's los für mich.
Gut, das heißt, kommen wir zurück zur allerersten Frage, die dir am häufigsten gestellt wird seit gestern. Wie viel Nettozeit muss er jetzt tatsächlich hinter Gittern verbringen? Die vollen 4 Jahre davon gehen die wenigsten aus, werden es wohl eher nicht sein.
In aller Regel kann jeder Häftling nach Verbüßung der sogenannten Halbstrafe, also nach Verbüßung der halben Haftzeit, einen Antrag auf vorzeitig bedingte Entlassung stellen. Dann wird der Antrag geprüft. Geht's negativ aus, muss der Häftling weiterhin in Haft bleiben und kann dann nach 2/3 der Haftzeit einen weiteren Antrag auf vorzeitig bedingte Entlassung stellen. Die Genehmigung dieses Antrags ist relativ wahrscheinlich. Also nach 2/3 kommen wirklich viele in Freiheit. Also das ist einmal das eine. Nach mindestens 2 Jahren kann er es das erste Mal probieren und dann nach 2/3 der 4 Jahre Haft kann er es erneut probieren. Das ist das eine. Ja. Dann gibt es ja bekanntlich den elektronisch überwachten Hausarrest. Das heißt, eine Strafe muss nicht zwingend im Gefängnis vollzogen werden, sondern könnte auch in den eigenen 4 Wänden vollzogen werden. Auch das kann Grasser natürlich probieren. Dazu muss man sagen, maximal kann man nach derzeitiger Regelung 1 Jahr im Hausarrest zubringen.
Da ist ja eine interessante Geschichte, dass es da bald ein neues Gesetz geben soll.
Ja.
Das aber noch nicht gilt, vielleicht kannst du uns da dazu mehr erzählen. Würde es aber gelten, hätte Grasser womöglich überhaupt nie die Haft in einem Gefängnis antreten müssen.
Ja.
Was für ein Gesetz ist das? Ab wann kommt das?
Ja, es soll kommen bereits im September. Es liegt vor ein Entwurf eines Budgetbegleitgesetzes. Wenn man gesagt hat, wir müssen sparen an allen Ecken und Enden, die Häftlinge sind teuer. Ein Häftling kostet pro Tag ca. 200 Euro. Das heißt, jetzt sagt die Bundesregierung, naja, wenn wir überall sparen müssen, dann müssen wir auch bei den Häftlingen einsparen. Wir setzen die Leute besser nach Hause mit einer Fußfessel. Das ist übrigens ein Sender, der am Fußgelenk angebracht wird. Ja, und dieser Sender korrespondiert mit einer Empfangsstation, die in der Wohnung steht. Und wenn man sozusagen den Radius verlässt, dann gibt's in einer Alarm, wird Alarm ausgelöst in einer Überwachungszentrale. Und um auch die Leute nicht allzu sehr aus ihrem sozialen Umfeld herauszureißen, hat man gesagt, na dann verlängern wir die maximale Fußfesseldauer von 1 auf 2 Jahre. Konkret für Grasser heißt es wiederum, wenn Grasser argumentiert, liebe Haftanstalt, ich werde nach 2 Jahren den Antrag auf vorzeitig bedingte Entlassung stellen. Denn das darf ich nach der Halbstrafe. Ihr könnt mir eigentlich gleich die Fußfessel geben, weil ich darf ja maximal 2 Jahre mit der Fußfessel zu Hause verbringen. Ja, das ist sozusagen eine theoretische Rechnung, wonach er nicht einen einzigen Tag in Haft gehen müsste, würde diese Fußfesselregelung, diese neue, bereits jetzt gelten.
Das geht sich für ihn aber einfach nicht aus.
Nein.
Das heißt, es war ja auch immer wieder von der Lex Grasser die Rede, dass man das tatsächlich auch so hintrimmt, dass es sich für ihn gut ausgeht. Das ist nicht der Fall.
Das ist jetzt nicht der Fall, aber trotzdem könnte er davon profitieren, weil auch wenn es tatsächlich im September in Kraft tritt.
Dass er einen Antrag stellt und das noch einmal
hat er ja
neu
was davon.
Angeschaut
ja,
wird. Genau.
Hat er ja was davon.
Jetzt hast du zwar, ich habe zwar vorher gerade vollmundig erklärt, dass mich nicht so wahnsinnig interessiert, was es da zu essen gibt, aber du hast trotzdem nicht verraten, dass du herausgefunden hast, was das erste Essen von Karl-Heinz Grasser an seinem ersten Haftabend war, nämlich Gemüsestrudel und...
Ich glaube, Kräuterrahmsoße.
Genau. Worauf ich hinaus will, ist, was ja viel mehr interessiert ist tatsächlich, und da verstehe ich schon die Menschen, die dir diese Fragen stellen, ist, wie sind denn eigentlich die Haftbedingungen? Es ist jetzt das Innsbrucker Gefängnis auch eher bekannt dafür, dass es überfüllt ist. Die Bedingungen sind vielleicht nicht ganz so prekär wie in der sehr, sehr überfüllten Justizanstalt Josefstadt, aber es ist auch dort nicht so, ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt ein Wellness-Ressort, in das man einzieht.
Ja, nein, ist es nicht.
Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Ist Karl-Heinz Grasser in einer Einzelzelle? Ist er mit anderen zusammen? Wie sieht so ein Alltag aus? Ich habe irgendwo gelesen, dass zum Beispiel das Abendessen schon kurz nach 15 Uhr serviert wird und man eigentlich sehr sehr früh dann schon wieder in seine Zelle muss und der Abend beginnt in so einem Gefängnis sehr früh. Erzähl uns da mal ein bisschen was.
Die Abende beginnen immer schon am Nachmittag. Das liegt einfach daran, dass offene Haftraumtüren personalintensiv sind. Das heißt, wenn jemand tatsächlich in seinem Haftraum, landläufig ist von Zellen die Rede, aber es heißt eigentlich Haftraum, wenn da jemand eingesperrt ist, ist die Tür zu und aus. Da brauche ich eigentlich keine Bewachung. Wenn aber jeder rausgehen kann auf die Gänge und in diverse andere Räume, wenn man sich halt relativ frei bewegen kann innerhalb der Anstalt, muss auch mehr Justizwache Personal eingesetzt werden.
Aber wie ist jetzt, um zur anderen Frage zurückzukommen, weißt du, wie die Bedingungen für Karl-Heinz Grasser jetzt im Konkreten aussehen?
Also ich kenne auch die Justizanstalt Innsbruck nicht von innen. Ich kenne zwar einige Gefängnisse von innen, vor allem die in Wien und im Großraum Wien, Niederösterreich und so weiter.
Aber was wird dann an Karl-Heinz Grasser? Ich meine, wir fokussieren uns jetzt auf ihn, weil er der ist, um den es geht.
Ja, ja.
Aber was, man kann das ruhig ausweiten auf alle Häftlinge in so einer Haftanstalt. Was tut denn der den ganzen Tag?
Nein, er wird lesen, weil das Hauptproblem ist ja, dass Mobiltelefone, Handys in die Haftanstalten hineingeschmuggelt werden. Ein nicht in den Griff zu bekommendes riesengroßes Problem, insbesondere natürlich bei U-Häftlingen, insbesondere bei jenen U-Häftlingen, die wegen Verdunklungsgefahr oder Tatbegehungsgefahr, früher hat man gesagt Wiederholungsgefahr, inhaftiert sind. Ja, also das ist natürlich Gift, wenn die nach außen telefonieren und dann auch Spuren verwischen können. Aber auch Strafhäftlinge dürfen nicht telefonieren. Das heißt, nehmen wir an, es wird kein Mobiltelefon in Grassers Zelle geschmuggelt, dann kann er Fernsehen oder lesen.
Ja. Und arbeiten?
Arbeiten kann er auch, ja. Genau genommen herrscht sogar Arbeitspflicht bei Strafgefangenen, bei U-Häftlingen nicht. Können freiwillig arbeiten. Bei Strafgefangenen herrscht sogar Arbeitspflicht, aber natürlich.
Was für eine Arbeit ist das dann?
Ja, es gibt mehrere Werkstätten und in diesen Werkstätten kann man arbeiten. Das kann sein eine Putzerei, eine Wäscherei, das kann sein eine Schlosserei, eine Tischlerei, eine Spenglerei. Es kann sein, Wäscherei habe ich glaube ich schon genannt, die Küche. Nicht? Habe ich eingangs genannt. Ja, also die Häftlinge kochen für sich selbst. Ja, wenn jetzt unter den Häftlingen ein Koch ist, haben die Glück, weil der kann kochen. Ja, ist das Essen wahrscheinlich besser.
Es ist auch zum Beispiel in Wien, wenn man in Wien Häftling ist, könnte man auch in irgendeiner, ich glaube, da gab es auch im Justizministerium zum Beispiel Kantinen, wo dann Häftlinge dort für den Küchendienst eingesetzt wurden.
Natürlich, ja. Die Häftlinge stellen ja zum Teil Werkstücke her, die man kaufen kann. Nicht?
Mhm. Okay, jetzt aber nur mal zur Erinnerung, was wir noch nicht gesagt haben, ist das OGH-Urteil, das da jetzt gefällt wurde nach dieser unglaublich langen Verfahrensdauer hat zumindest die Haftstrafe von 8 auf 4 Jahre reduziert.
Ja, ja.
Wenn ich dir jetzt genau zugehört habe, muss er mindestens 2 Jahre hinter Gittern sitzen.
Ja.
Mit der Fragezeichenmöglichkeit, dass es vielleicht schon früher zu Ende ist, wenn diese Fußfesselregelung für ihn in Frage kommt.
Ja, ja.
Trotzdem ist für mich noch jetzt rein prozessrechtlich oder rein, was das Verfahren anbelangt, spannend. Karl-Heinz Grasser hat noch immer nicht genug von den Verfahren und ist noch immer nicht sozusagen so, dass er sagt, ja, okay, ich habe das gemacht, let's rest the case. Sondern er möchte jetzt mit dem Urteil des OGH zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Warum? Was möchte er dort?
Ja, also dazu muss man sagen, hat ihm der OGH eigentlich schon weitgehend den Wind aus den Segeln genommen. Denn sein Hauptargument wäre gewesen, die überlange Verfahrensdauer von 16 Jahren. Das ist in der Tat wirklich sehr lang. Ja, gibt zwar noch längere, aber das ist schon sehr lange. Ja, und ist auch unbefriedigend, diese Situation. Ist einfach zu lange. Ja.
Aber hat er nicht selbst auch dazu beigetragen,
dass natürlich, so lange dauerte? Ja, natürlich. Aber da ist einhellige Meinung, dass dafür gibt es ja Beschuldigtenrechte, dass man sie dann auch tatsächlich wahrnimmt. Ja, also ich kann nicht einem Beschuldigten vorwerfen, wenn er seine eigenen Rechte wahrnimmt, dass er das Verfahren verschleppt. Ja, also das muss man einfach zugestehen, weil sonst wären diese Beschuldigtenrechte ja gegenstandslos. So, und jetzt hat der OGH gesagt, übrigens, im Gegensatz zum Erstgericht, ja, der OGH gesagt, ja, unzumutbare, exzessiv lange Verfahrensdauer, das wollen wir ausgleichen. Das ist eine Menschenrechtsverletzung, ja. Diese überlange Verfahren ist eine Menschenrechtsverletzung, ja. Der OGH offen eingestanden, ja. Die Republik Österreich hat die Menschenrechte des Karl-Heinz Grasser verletzt. Zum Ausgleich dafür wurde die Strafe von 8 Jahren aus erster Instanz halbiert. Also das ist eine wesentliche Strafreduktion gewesen. Ja. Und was bleibt dem Karl-Heinz Grasser jetzt noch, was er eigentlich noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tragen kann? Denn sein Hauptargument über lange Verfahrensdauer ist ja bereits abgegolten und ist ja schon anerkannt worden von Österreich. Da wird es in erster Linie um die mögliche Befangenheit der Richterin aus erster Instanz gehen. Ja, das ist diese Geschichte, die auch schon alt ist. Der Ehemann der Richterin, der selbst Strafrechter ist, hat seinerzeit auf Social Media, nämlich auf Twitter, negativ über Karl-Heinz Grasser sich geäußert. Ja, also er hat Tweets abgesetzt, die den Karl-Heinz Grasser in ein schlechtes Licht rücken. Jetzt sagt die Verteidigung, beziehungsweise auch der Grasser selbst natürlich, naja, wie soll ich da noch den Anschein der völligen Objektivität wahren als Richterin, wenn mein Ehemann zu Hause sitzt und gegen den Angeklagten twittert? Ja, also das ist diese Geschichte. Also mit der möglichen Befangenheit oder mit dem Anschein der Befangenheit kann man noch einmal versuchen, auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einen Erfolg zu erzielen.
Aber was wäre der Erfolg dann in seinem Fall? Ja, mit der Haft im Land hat es ja nichts mehr zu tun.
Hat es dann nichts mehr zu tun, da ist er ja schon wieder heraus, weil das dauert alles seine Zeit. Da kann man schon sicher von 3 Jahren reden, bis das behandelt werden würde. Man muss dazu sagen, die weitaus meisten Fälle, die von Österreich vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte getragen werden, werden gar nicht behandelt. Die werden gar nicht behandelt. Ja. Und in ganz wenigen Fällen, wirklich in Ausnahmefällen, bekommt Österreich Recht. Hm. Also ich will nicht sozusagen dem Grasser irgendwie den Mut nehmen oder sozusagen den Optimismus nehmen. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich was Nennenswertes herauskommt. Aber da bin ich, weil du mit Recht gefragt hast, was wäre, wenn er einen Erfolg hätte? Der OGH müsste dann sozusagen den Zustand, den der Europäische Gerichtshof sich vorstellt, der menschenrechtskonform ist, wiederherstellen. Wie macht er das? Er würde, und das ist tatsächlich spektakulär, das Verfahren vermutlich wiederholen lassen.
Ja? Oh mein Gott, okay. Das heißt, also, das wäre dann wirklich die Never-Ending-Story dieses Verfahrens.
So ist
Verfahrens.
Es, ja.
2 kleine Fragen habe ich noch zum Schluss. Das eine ist nochmal ein bisschen auf die Rolle von Karl-Heinz Grasser in Haft bezogen. Kriegt er eine Sonderbehandlung wegen seiner Prominenz? Oder?
Ich sage jetzt meine persönliche Meinung. Mhm. Ja. Fragt man das jetzt offiziell an, heißt natürlich immer, nein, wo denken Sie hin? Natürlich nicht. Ja, bei uns werden alle gleich behandelt. Ja, prominent, nicht prominent, bei uns gibt es keinen prominenten Bonus, keinen prominenten Malus. Alle sind gleich. Ja, ist prinzipiell auch tatsächlich so, nur nimm an, der Grasser macht seinen einstündigen Hofgang, der sein Recht ist, ja, das ist ja im Strafvollzugsgesetz so geregelt, und wird angepöbelt oder angerempelt oder angespuckt. Abgesehen davon, dass es äußerst unangenehm ist, ist es auch eine Sicherheitsfrage. Ja? Das heißt, man wird dann einen Justizbeamten abstellen,
der nur auf den Häftling schaut.
Achtet.
Wobei, da könnte dem KAG ja in dem Fall, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, wenn ich das sage, aber die lange Verfahrensdauer helfen, weil vielleicht viele Häftlinge, die jetzt mit ihm einsitzen, gar nicht mehr wissen, wer KAG ist.
Ja, ich finde das überhaupt nicht zynisch, das ist tatsächlich so.
Also wenn ein jetzt, weiß ich nicht, 22-Jähriger,
ja, kennt den
der
gar nicht.
Weiß gar nicht mehr, wer das ist.
Für einen 22-Jährigen ist es kein Prominenter, ja. Da hast du vollkommen recht. Aber dennoch, das spricht sich herum und auch wenn man den jetzt nicht gekannt hat, dann erfährt man von den anderen Häftlingen, du, der war mal Finanzminister. Ja, also das ist was ganz Besonderes. So einen sieht man hier selten. Ja. Also ob da wirklich ganz genau die gleiche Behandlung ist,
ja, aber ich meine jetzt auch gar nicht nur bei sowas, dass man dann da diesen bei Hofausgängen mehr darauf achtet, ob hier jetzt dann nicht irgendwelche gewalttätigen Auseinandersetzungen passieren, sondern auch zum Beispiel schon bei der Einteilung der Hafträume. Also soweit ich weiß, gibt es in Innsbruck 4 Zimmer, in manchen werden dann sogar noch Stockbetten dazugestellt, weil es zu eng ist, halt zu wenig Platz ist.
Ja,
der bekommt es nicht aufgrund seiner Prominenz in einer Einzelzelle.
Das würde ich nicht meinen. Das würde ich nicht meinen, ja. Also, er hat gute Chancen, eine Einzelzelle zu bekommen. Vielleicht ist er jetzt zur Stunde schon in einer Einzelzelle, die kann er aber jederzeit wieder verlieren, weil ja auch U-Häftlinge eingeliefert werden in diese Justizanstalt. Das heißt, nimm an, eine Drogenbande wird festgenommen und in diese überfüllte Anstalt kommen jetzt mit einem Schlag weitere 12 Personen rein. Dann muss man sozusagen zusammenrücken, ne? Weil die drin sind, sind drin. Und jetzt kommen zusätzlich hier rein. Das heißt, in einem 4-Bett-Zimmer oder 4-Personen-Zimmer, ich sage jetzt Zimmer, Haftraum, kommen dann plötzlich 5 Personen rein und so weiter. In einem Haftraum, in dem ein Stockbett steht, aber nur ein Häftling sich befindet, ist plötzlich das zweite Stockbett belegt und so weiter. Also das ist ja ein ständiges Kommen und Gehen in so einer. Also es klingt jetzt blöd für eine Haftanstalt, ist aber so. Weil es kommen neue rein, einige kommen raus, endet die Urhaft, bei einigen endet die Strafhaft. Also das ist wie ein Bahnhof.
Gibt es irgendetwas, was dich an der Sache oder am Fall Grasser jetzt noch überraschen würde in den nächsten Wochen und Monaten?
Nein, jetzt glaube ich, dann sind die Überraschungen durch. Ich habe mich nur immer gefragt, warum muss man das jetzt so weit treiben und wirklich einen Gutteil seines Lebens mit diesem Verfahren verbringen? Wenn ich mal ganz kurz das Pferd vom Schwanz aufzäumen dürfte. Ich habe ein solides Grundvertrauen in die österreichische Gerichtsbarkeit. Am Ende stand nun ein rechtskräftiges Urteil, ausgesprochen von einem 5-Richter-Senat des obersten Gerichtshofes. Jetzt sage ich, nenn mich naiv, dann ist das so. Das muss ich einfach zur Kenntnis nehmen in einem Rechtsstaat. Ja? Also, Grasser ist schuldig. Punkt. Ja? Wenn ich jetzt mich hineinversetze, ja, ich bin jetzt ganz am Schluss gewesen. Jetzt gehe ich ganz zum Anfang. Anfang des Verfahrens, im Jahr 2009, jetzt haben wir 2025, ja, 2009. Wenn ich jetzt schuldig bin, warum mache ich nicht rein am Tisch? Ja, warum sage ich nicht, okay, ich war gierig, mir tut das leid, ich bin sehr schnell sehr hoch nach oben gekommen, ich will so nicht mehr weitermachen, ich kooperiere vollumfänglich. Wäre das so gewesen, hätte er längst sein Leben zurück, dann wäre das Verfahren längst abgeschlossen, die Strafe längst abgetan. Im Übrigen behaupte ich, wäre ja auch damals das Thema Kronzeuge, das hätte man auch vorbringen können.
Und hast du für dich eine Antwort gefunden, warum Karl-Heinz Grasser sich nicht für diesen Weg entschieden hat?
Ja, wenn er nun mal sagt, ich habe nichts angestellt, ja, um es jetzt einmal so zu sagen, und das sagt er Jahr für Jahr und immer wieder, dann wird man wahrscheinlich nicht mehr aus dieser Rolle herausfinden.
Lieber Manfred, ein nachdenkliches, aber irgendwie ganz passendes Schlusswort. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung noch einmal.
Das war Was wichtig ist am 2. Juni mit meinem Gast Manfred See. Ich verlinke Ihnen natürlich auch diesmal noch mehr Lesestoff zu Grassers Haftantritt, unter anderem die Morgenglosse von meinem Gast. Und dann habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Es gibt nämlich einen neuen Podcast für uns, in dem sich alles um den Balkan, das Baltikum und den Rest der sogenannten CEE-Region dreht. Der Podcast heißt East Side Stories, wird gemacht von meinen Kolleginnen Martina Czarnowska und Thomas Seifert. Die beiden leiten ja seit einiger Zeit auch unser Debattenmagazin European Voices, das 4-mal im Jahr auf Englisch erscheint. Und jetzt machen sie eben auch die East Side Stories 1-mal im Monat. In der ersten Folge treffen sie den Ökonom Mario Holzner, den Leiter des WIIW, und erfahren, was sich in Bratislava tut. Morgen begrüßt sie hier bei WWI wieder Christine Meyerhofer. Bis dahin, machen Sie es gut und auf bald.